herzlich willkommen zu Folge 168 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße euch heute aus dem bergischen Exil in Wuppertal. Und in Berlin begrüße ich den Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und im maximalen Exil begrüße ich heute den Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend. Ich muss ja sagen, ich habe immerhin, bin ich wieder auf die richtige Rheinseite gewechselt jetzt. Also ich bin ein bisschen näher dran wieder.
Ja, sehr gut. Und von daher solltet ihr dann ja wahrscheinlich noch die Sonne über den Rhein glitzernd ins Fenster scheinen, hoffe ich. Oder während sie untergeht. Beste Rheinseite, auf jeden Fall rechte Rheinseite. Das ist, glaube ich, etabliert hier.
So nähern wir uns alle aus dem Exil-Podcast Stück für Stück wieder unserer Heimat an. Jan, der aus München zurückkehrt, nur Tim bleibt da oben in Preußen.
Ja. Naja. Ja, aber Tim, dafür planst du ja, glaube ich, immerhin schon wieder deinen nächsten Besuch hier im Rheinland. Ist es richtig, du hast ja schon mal vorsorglich eine Karte für das Magdeburg-Spiel gekauft?
Ja, also ich sag mal, diese Saison war wirklich bitter. Also ich habe wirklich nicht so viel geschafft an Fortuna-Live-Auftritten, ja, wie es geht. Und da die Relegationsspiele terminlich wirklich nicht passen, ja, hofft man jetzt natürlich darauf, dass man da vielleicht sogar noch mehr als die Relegation fix machen kann. Aber seit dem Wochenende ist das ja vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu viel Träumerei.
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein Punkt, über den wir heute in der Folge noch sprechen müssen. Wo wir uns jetzt eigentlich da genau befinden in der Tabelle, wie die Wahrscheinlichkeiten sich verschoben haben und wie wir uns damit fühlen. Aber das schieben wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach hinten. Und widmen uns erstmal noch dem ein oder anderen kleinen Thema. Und da müssen wir, glaube ich, genau wie letzte Woche auch nochmal ganz kurz auf die zweite schauen, der wir an dieser Stelle erstmal zum endgültig sicheren Klassenerhalt gratulieren können. Und den hat sie festgemacht im Abschiedsspiel von Adam Bocek. Wir haben es, wie gesagt, letzte Woche auch schon angesprochen. Der hat ja nochmal den ganz großen Rahmen bekommen, sind wirklich viele Leute da gewesen. Leider niemand von uns, wir haben es nicht geschafft. Aber wir haben es natürlich auch verfolgt in den sozialen Medien. Und ist ja dann schon irgendwie auch ein bisschen kurios. Also ich glaube, mit die Art und Weise, wie dann der Ausgang des Spiels gewesen ist und wie dann halt auch der Abgang von Bocek persönlich selber gewesen ist, Hättet ihr in der Form damit gerechnet?
Nein. Also ich meine, es ist einfach zu kurios, um damit rechnen zu können. Also dass man das Spiel verliert und trotzdem gleichzeitig den mit einer Stunde Verspätung. Ich glaube, das andere Spiel, was da parallel noch wichtig war, hat ja eine Stunde später begonnen, den Klassenerhalt feiern kann. Das war ja noch im Bereich des Möglichen. Aber dass Adam Bocek dann tatsächlich irgendwie in der 78. Minute bei einem Steilpass kurz seine nicht mitgelaufenen Mitspieler anguckt und so machtlos die Hände in den Himmel reckt und dann sagt, ja gut, dann muss ich jetzt halt nochmal lossprinten und das Foul kurz vor der Strafraumlinie ziehen und die rote Karte damit ein Tüpfelchen Farbe, was eigentlich nicht so mit Adam Bocek verbunden wird, unter meine Karriere setzen. Das war schon eine sehr skurrile, aber irgendwie auch schöne Sache. Also so viel Applaus nach einer roten Karte hat, glaube ich, noch nie einen Spieler gesehen in einem Spiel, was ich mir angeguckt habe.
Ja, generell auch einfach eine kuriose Geschichte, ne? Also wer kann das schon von sich behaupten, dass er seine Karriere mit einer roten Karte beendet hat? Ich glaube, Zinedine Zidane fällt mir gerade noch ein. Und wenn man dann halt irgendwie beim Auswechseln auch von unter anderem von Ahmed Schäbe, der ja auch in einem Atemzug mit Zidane durchaus immer genannt wurde bei seinen Sprechchören. Wenn man von dem in Empfang genommen wird und ausgelacht wird, dann ist das vielleicht irgendwie auch eine ganz, ganz schöne Schleife, die man da um diese Karriere binden kann. Also das ist doch nett. Also da wird er mit Sicherheit das ein oder andere Mal in seinem Leben ob es am Tresen ist oder ob es in der Umkleidekabine im Trainerraum ist, nochmal drauf angesprochen und vielleicht auch nochmal in die Seite geknüpft. Und das ist doch nett, wenn er halt da wirklich noch so eine Geschichte geschrieben hat.
Ja, auch dass er dann im Nachhinein noch sagt, sorry Coach, und es ist halt einfach jetzt Langenegge, mit dem er spricht, und Lumpy Lamberts, der ihn in Empfang nimmt. Ja, also ich stelle mir vor, dass man sich das schöner kaum vorstellen kann, als Adam Bocek so die große Bühne zu verlassen. Und vielen Dank an alle, die da waren und Adam Bocek diesen Abschied ermöglicht haben. Schade, dass es bei uns nicht geklappt hat. Ich wollte noch ein kleines Shoutout an den zweiten Live-Ticker bei Twitter machen, den ich sehr, sehr gerne lese. Ich weiß nicht, wer den führt, aber dieser Tweet war dann irgendwann: Leute, es musste so kommen, Rot gegen Bocek, Notbremse, 79. Minute, fantastisch.
Ja. Aber nochmal zu, es musste so kommen, was glaubt ihr, wie viel rote Karten hat Adam Bocek jetzt ohne zu gucken? Ich habe es nachgeguckt, in seiner
nicht so
Karriere
viele.
Bekommen, ja genau. Also tatsächlich ist die gelbe Karte
10 oder 7 oder so.
Vier in 505 Spielen. So. Die gelbe Karte ist seine Farbe. Und ich glaube, da sagte ja auch ein Banner, dass die Fans ihm noch eine gelbe Karte mit in den Ruhestand geben. Ja. Ja, ein Spieler, der auf jeden Fall fehlen wird, aber den man auch so schnell nicht vergessen wird.
Ja,
emotional. Ja, also ich glaube, wenn man bei Ada Bocek nicht emotional wird, dann dann ist man wahrscheinlich wirklich ein kaltes Stück Stein. Dann rührt einen gar nichts mehr. Wirklich sehr, sehr, sehr schön, dass wir halt diese gemeinsame Zeit gehabt haben bei der Fortuna und dass er halt eben jetzt der Fortuna noch erhalten bleibt. Ganz, ganz, ganz hervorragend. Ja, der Fortuna erhalten bleiben ist ein sehr gutes Stichwort. Denn es ist diese Woche was passiert, was zumindest, glaube ich, wir im Podcast nicht so richtig haben kommen sehen, was wir nicht mehr haben kommen sehen. Nämlich ein anderer echter Fortuna, ein richtiger Düsseldorfer Jung, Emma Joa, hat seinen Vertrag verlängert. Hat euch das wirklich überrascht? Also ich weiß ja, dass es immer mal auch so Gerüchte gab in den letzten Wochen, die sind jetzt aber eigentlich in den letzten 2-3 Wochen, finde ich, eher wieder verstummt. Und gerade auch die Leistungen von Joa haben ja eigentlich auch schon darauf hingedeutet, dass es da doch irgendwie vielleicht noch eigentlich andere Vereine geben müsste, die da auch um ihn mitbieten. Umso schöner, dass das jetzt wirklich geklappt hat. Immer halt ein bisschen ärgerlich, finde ich, dass halt der Verein nicht publiziert, wie lange die Vertragslaufzeit jetzt gehen soll. Deswegen müssen wir uns jetzt da auf Zahlen der Rheinischen Post stützen, die sagen, dass das neue Vertragspapier 2 Jahre laufen soll. Natürlich nicht so richtig das, was man sich wünscht, aber ich glaube, wir müssen ja sowieso davon ausgehen, dass, wenn Emma diese Leistung weiter nochmal bestätigen sollte, wahrscheinlich langfristig seinen Weg auf jeden Fall in die Bundesliga führen sollte. Und ob das jetzt bei der Fortuna ist oder bei einem anderen Verein, das können wir jetzt heute halt irgendwie sehr, sehr schwer beantworten. Aber das sind auch, glaube ich, Dinge, mit denen wir uns jetzt heute vielleicht gar nicht so primär beschäftigen wollen, sondern eher einfach damit, was das für ein unglaublich fantastisches Zeichen ist für die Mannschaft, für den Verein, dass wir diesen Spieler haben halten können, oder?
Ja, unbedingt. Also wenn das kein Zeichen ist, dass man ja in dieser Saison noch viel vorhat und in der nächsten, egal in welcher Liga, genauso viel, dann weiß ich es nicht. Also es ist schon ein Statement und ist toll. Es freut mich ungemein, weil in dieser Mannschaft ja viele Spieler jetzt längerfristig bleiben, die irgendwie gerade so ein neues Fortuna-Gefühl aufkommen lassen. Ja, spitze.
Muss man einfach mal sagen, da sind schon ein paar sehr gute Verlängerungen und ein paar sehr gute Sachen passiert, was man auch mal, auch selbst wir müssen das, glaube ich, auch einfach mal so anerkennen, dass da zumindest, vielleicht war es ja nur Christian Weber und Alois hat es eigentlich total verkackt. Nein, wahrscheinlich nicht. Da ist ja einfach schon eine Mannschaft, wie gerade schon gesagt wurde, die so auch in größeren Teilen, wenn sie nicht auseinander gekauft wird, was ja dann aber wenigstens finanziell hoffentlich nicht die Fortuna retten muss, sondern finanziell die Fortuna derkt. Also ist einfach fantastisch. Und natürlich hofft man immer, dass die Leute für immer bleiben. Und jetzt ist man aber auch vor allem sicher, dass man nicht jemanden wie Emma ohne Ablöse ziehen lassen muss. Und das ist da auch nicht irgendwie so eine, Jan hatte das ja letzte Woche angedeutet, wie ich fand, zu Recht, dass es zwischendurch mal so einen Spruch von Emma gab, auch ja, mit mir hat halt noch keiner geredet, die wissen ja, wo ich bin und haben meine Nummer. Das ist einfach, finde ich, eine großartige Arbeit und lässt einen irgendwie, wie auch immer, auf die nächste Saison etwas positiv blicken.
Ja, und nicht zuletzt, das finde ich, kann einem dann auch wirklich nochmal sehr, sehr in unserem Wunsch irgendwie bestärken, dass er mal halt irgendwie seinen Traum von der Bundesliga dann letztendlich einfach hier verwirklichen kann. So, das wäre ihm
das wär
wirklich
schon
zu gönnen,
ja.
Weil ich glaube, wir würden ihn ja schon auch alle sehr, sehr gerne einfach dann auch mal auf diesem Niveau halt sehen und schauen, was er da leisten kann. Wenn er das aber halt nicht bei irgendeinem gruseligen Quatschverein halt tun muss, sondern bei der Fortuna, ist das natürlich einfach das Optimum. Und ich finde, man kann es eben diesem Spieler wirklich gönnen. Also ich finde, man sollte bei ihm halt auch immer noch mal erwähnen, dass er sich halt völlig klaglos hat, innerhalb von 3 Jahren zu 3 verschiedenen unterklassigen Vereinen hat ausleihen lassen und hat da halt nie darauf gepocht, dass er halt irgendwie langfristig abgegeben wird, sondern hat sich hier irgendwie durchgebissen, auch als er dann zurückgekommen ist in der Corona-Zeit. Hat er, glaube ich, ja noch irgendwie den Epstein-Barr-Virus gehabt und eine Corona-Erkrankung und hier und da. Das hat alles unglaublich lange gedauert, bis er halt irgendwie mal wirklich bis er halt wirklich mal zeigen konnte, was wirklich in ihm steckt und dass er das jetzt halt getan hat und dann auch noch auf so einer Position, wo er wirklich uns, glaube ich, alle überrascht hat, finde ich wirklich absolut bemerkenswert und habe trotzdem dann jetzt noch eine kleine Frage an euch, weil geht ihr denn davon aus, dass man jetzt auch völlig unabhängig davon, in welcher Liga man spielt, dass man mit Emma Klar als Linksverteidiger plant? Weil in der Verlautbarung des Vereins, da bin ich ein bisschen stutzig geworden, man ja schon, also das sind ja dann auch Sachen, die man über längere Zeit vorbereitet und wo dann ja auch eine PR-Abteilung sehr lange ein Auge drauf haben kann, was man da genau formuliert, hat man halt nur davon geschrieben, dass er ja ein äußerst vielsätzlich einsetzbarer Spieler ist und nicht
Linksverteidiger.
Quasi der beste Linksverteidiger, an den ich mich mehr oder weniger erinnern kann in den letzten 20 Jahren.
Also tatsächlich glaube ich, dass Daniel Thun fest mit ihm als Linksverteidiger plant. Und ich hoffe doch sehr, dass Fortuna Düsseldorf relativ langfristig mit Daniel Thun plant. Und so möchte ich diese Frage gerne beantworten.
Es kommt ihm ja auch entgegen seinem Spiel immer mal wieder, ne? Dass er nicht zu weit vorne ist, sondern sein Tempo von weiter hinten aufnehmen kann und in die Dribblings gehen und hinterlaufen kann. Oder in die Mitte ziehen. Also er blüht ja auf.
Ja, und ich finde es halt auch wirklich auffällig, weil man das ja auch eigentlich mittlerweile sieht, ne? Dass er halt irgendwie auch diese Rolle als Linksverteidiger ja auch je nachdem, was die Mannschaft braucht und wie der Gegner spielt, ja auch wirklich relativ verschieden interpretieren kann. Ne? Irgendwie, es gibt mal Spiele, wo er halt eigentlich nur die Linie entlang fegt. Es gab jetzt aber zuletzt vermehrt Spiele, wo er halt auch immer so ein bisschen eingerückt ist. Also das Spiel gegen Fürth jetzt könnte man da nennen, glaube ich, letzte Woche, ne? Wo er dann halt irgendwie mehr halt einfach mehr auch so eine Art Spielgestalterrolle halt irgendwie übernehmen kann. Finde ich super interessant und ich finde, je mehr man das halt irgendwie sieht, desto mehr Bock macht es eigentlich, den sogar noch auf vielleicht der einen oder anderen Position oder der einen oder anderen Rolle halt irgendwie auszuprobieren. Und ich finde es einfach ganz, ganz großartig, dass wir das dann eben halt hier bei der Fortuna betrachten können. Bin super gespannt, aber trotzdem würde ich eigentlich auch mir wünschen, dass man da jetzt eigentlich gar nicht so übermäßig viele Rezepte wagt, weil wenn man halt so einen starken, unkonventionellen Spieler auf der Linksverteidigerposition hat, ist das einfach ein Pfund. Das sollte doch eigentlich erstmal ausreichen. Okay, dann würde ich sagen, können wir vielleicht dieses Thema einmal hier zumachen. Über den werden wir wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen länger nochmal sprechen, wenn es an unsere Rückschau auf die Saison geht. Das ist ja schon auch ein wichtiger Spieler gewesen für das, was die Fortuna dieses Jahr so tun konnte. Und speziell auch, wenn es dann darum geht, wie wir die nächste Saison erwarten, wenn wir das vorbereiten, werden wir bestimmt auch viel über die Rolle von Emma sprechen. Ganz egal, ob erste oder zweite Liga. Von daher können wir uns, glaube ich, da auf jeden Fall drauf freuen und dieses Thema dann aber eben ein bisschen nach hinten verschieben.
Ja.
Es gibt nämlich viel Aktuelleres, das uns vielleicht noch viel, viel mehr auf den Nägeln brennt. Nämlich das 1:1, das die Fortuna am Samstagabend bei Schalke geholt hat. Und bevor wir darauf schauen, vielleicht würde ich dann trotzdem auch nochmal versuchen, von euch so eine Art Stimmung einzuholen, mit der ihr Samstag halt dieses Spiel geschaut habt oder vielmehr mit welcher Stimmung ihr angefangen habt, dieses Spiel zu schauen. Denn die Kieler haben uns den großen Gefallen getan und nachdem sie halt 6 Spiele am Stück, genau wie die Fortuna, gewonnen hatten, das dazu ohne Gegentor, haben sie zu Hause sich direkt mal 3 eingefangen von Friedhelm Funkel und Co., vielen anderen Ex-Fortunen. So, dass die Fortuna es bis zum Abpfiff des Schalke-Spiels in der eigenen Hand hatte, aus eigener Kraft aufzusteigen. Das hat sie dann halt, diese Chance hat sie liegen lassen. Wie das passiert ist, das können wir jetzt mal besprechen. Aber vielleicht irgendwie erstmal die Frage, wie seid ihr in dieses Spiel reingegangen? Tim, warst du optimistisch, dass die Fortuna dieses Spiel gewinnen würde? Oder hattest du in typischer Manier direkt abgehakt, dass die Fortuna so eine Chance ergreifen kann?
Nö, also wie man zum Beispiel auch meinen Tipps bei unserem Kicktipp-Spiel entnehmen konnte, hatte ich auf den Sieg von Fortuna getippt und da war ja jetzt nicht irgendwie noch ein kurzfristiger Ausfall dabei, mit dem ich nicht gerechnet habe. Tatsächlich war uns ja allen klar, dass Schalke die Punkte gegen den Abstieg vor allem zu Hause geholt hat, vor allem in diesem Kalenderjahr. Aber nach der Serie, man ist jetzt, glaube ich, seit 11 Spielen ungeschlagen, hat dann irgendwie ganz, ganz, ganz häufig ja am Stück, 6-mal am Stück gewonnen, habe ich schon gehofft und auch geglaubt, dass man das Spiel gewinnen kann, aber ich war jetzt nicht siegessicher, habe ich mir das nicht angeguckt, sondern ist immer noch der FC Schalke 04.
Moritz, wie war es bei dir?
Ja, also irgendwie muss ich sagen, so diese Optimismuswelle, auf der ich webte, war jäh zu Ende, als Kiel verloren hatte. Es hat bei mir ein ganz ungutes Gefühl ausgelöst. Und ja, ich habe, um das Kicktipp zu bemühen, hatte ich auch mit einem Unentschieden gerechnet, aber einfach weil, ja, wie Tim auch schon sagte, Schalke gerade auch ziemlich stark unterwegs ist zu Hause und ja auch eine ziemlich krasse Unterstützung da genießt von den Fans und die auch sehr viele Unentschieden geholt haben in den letzten Wochen. Ja, aber so generell, ja, war es schon kurz krass, dieses Gefühl, die Fortuna hat es selber in der Hand. Und dann hat das vielleicht einfach so unangenehme Sachen von früher getriggert, wisst ihr?
Ja, so, aber die Fortuna hat es immer noch selber in der Hand, ne? Also Relegation hat man
ja,
auch selber in der
ja. Hand. Ja, aber wenn du da gegen Wolfsburg spielst oder wie auch immer, dann zählt das einfach für mich nicht. Da hat die Fortuna nicht das selber in der Hand. Da hat sie es zumindest nicht selbst zu verschulden, wenn es nicht klappt. Das zählt nicht.
Ja, aber es ist natürlich eine sehr gute Anmerkung. Ich hoffe, es haben trotzdem alle verstanden, was gemeint war. Also aus eigener Kraft noch Rang 2 erreichen, war natürlich gemeint. Ja, ich bin eigentlich auch mit einem ähnlichen Gefühl wie du, Moritz, da reingegangen, dass ich halt spätestens nach dem Kiel-Spiel halt irgendwie dachte so, ja, okay, das ist zu krass. So, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Fortuna in der Lage ist, diese Chance zu ergreifen. Das ist nicht meine Fortuna. Allerdings, ja, hat ja in dieser Saison und speziell in den letzten Wochen meine Fortuna mir und uns schon sehr, sehr häufig gezeigt, dass sie halt nicht mehr die Fortuna ist, die wir von früher kennen, sondern dass sie durchaus mal in der Lage ist, locker und flockig einen Vereinsrekord einzustellen. Von daher war ich da ein bisschen zwiegespalten, aber ja, wusste natürlich irgendwie auch, dass das ein extrem schweres Spiel zu drohen zu werden drohte. Und das kam dann ja letztendlich auch so. Also die Mannschaft ist halt ins Spiel gegangen, genau wie eigentlich die letzten Wochen auch. Einen kleinen Wechsel gab es. Wir mussten Jamil Siebert ersetzen mit der fünften gelben Karte. Ja, wahrscheinlich relativ wenig überraschend ist Jordi De Weijs reingerückt und ja, und dann hat sich ehrlicherweise auch in den ersten Minuten nicht allzu viel getan, oder? Moritz, wie hast du es gesehen? Also ich fand, das war ja wirklich ein Spiel, das sehr davon geprägt war, dass man halt abgewartet hat, dass man dem Gegner nichts anbieten wollte, dass man da einfach ein bisschen taktiert hat.
Ich schätze auch, dass vor allem die Fortuna sich das am Anfang noch mehr vorgenommen hatte als Schalke. Schalke hat ja relativ haben halt irgendwie ihren Stiefel durchgezogen, was sowas wie lange Bälle waren, und dann gucken, ob man die zweiten Bälle bekam und so. Das hat ja ganz gut geklappt irgendwie, ne? Und Fortuna hat, glaube ich, wirklich, ja, erstmal abwartend dieses typische, dem Gegner den Ball in ungefährlichen Räumen überlassen und dann im Laufe der ersten Halbzeit ja hin und wieder dann solche Umschaltmomente gehabt. Ich finde, was nicht so gut geklappt hat, war halt das generelle Aufbauspiel. Ich verstehe schon, dass man, wie gesagt, dem FC Schalke da erstmal den Ball überlassen wollte, aber es waren dann doch ein paar Fehler zu viel drin, um gefällig nach vorne zu kommen und die Räume auszunutzen, die ja durchaus auch mal da waren. So, ne? Viele Passwege, die angeboten wurden, wurden nicht wahrgenommen und im Endeffekt hat, glaube ich, Kastenmeier die meisten Pässe gespielt. Das hatten wir auch anders schon in den letzten Spielen. Ja, deswegen, da hat mir schon auch ein bisschen was nach vorne gefehlt. Nichtsdestotrotz gab es ja dann irgendwann mal gute Umschaltmomente nach 20, 25 Minuten.
Ja, und dann eigentlich auch erst in der Phase, wo, finde ich, wo sich das erste Mal auch so rauskristallisiert, dass Schalke so ein bisschen feldüberlegen ist. Ne? So ab der 15., 20. Minute finde ich, dass sie schon ja, halt etwas die, ja, etwas mehr das Heft halt irgendwie in die Hand genommen haben, ohne da halt wirklich gefährlich zu werden mit diesen ständigen langen Bällen über Karaman hinweg auf Tirode oder Top. Die haben das immer mal ganz gut verarbeitet bekommen, aber wirklich gefährlich ist das halt eigentlich auch nie geworden, auch die zweiten Bälle nicht. Und ja, Fortuna schafft es dann halt, glaube ich, in der 25. Minute eben das erste Mal wirklich sich da ja, mit einer wirklichen guten Ballqualität halt rauszuspielen, mit einer super Verlagerung von der rechten Eckfahne fast zur linken Seite der Mittellinie. Man spielt dann halt 3-4 Mal direkt, also trifft dann da auch, glaube ich, ein oder zweimal nicht die richtige Entscheidung. Das hätte man, da hätte eine noch viel größere Chance draus werden können, aber trotzdem ist dann am Ende dieser Ballstaffette Zimbo im der rechten Seite des Strafraums halt frei, aber halt eben nicht komplett frei, so dass halt sein Schuss noch leicht abgefälscht wird. Leider nicht so, dass es den Torwart komplett überrascht, sondern so, dass der Ball halt direkt auf den Torwart geht oder ziemlich zentral, zumindest auf den Torwart, der den dann gut pariert. Aber ja, auf jeden Fall bis dahin die größte Chance, die Fortuna hatte und ehrlicherweise auch eigentlich die größte Chance, die man in der ganzen ersten Halbzeit im ganzen Spiel überhaupt sieht, oder?
Ja, kam ja dann kurz danach noch eine, wo eine fantastische Flanke von Ciolis auf Klaus kommt, der dann mit dem Kopf wählt, in die Mitte nochmal abzulegen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob Vermey einfach gepennt hat. Also ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Der steht da rum, also vielleicht hätte er auch damit rechnen können, dass Klaus den nochmal ablegen will, aber er steht da irgendwie rum und versteht die Situation zu spät, aber es hätte vielleicht auch Klaus abschließen können, also auch das war ja im Prinzip eine dicke Gelegenheit, auch wenn der Abschluss an sich dann nicht so gefährlich wurde.
Ja, ich glaube, dass wenn man es sich genauer anguckt, den Weg, den Vermey da eigentlich gehen muss, der ist halt zugestellt durch zwei Schalker. Also er muss da im Prinzip ja dann Schalker umlaufen. So, das ist schon auch nicht ganz falsch verteidigt.
Ja, aber solche Bälle hat man schon eigentlich auch viel, viel zu wenig gespielt, weil das ja auch eigentlich sehr häufig ein Faktor ist, ne? Dass wenn man Flanken auf Vermey spielt, der wird eigentlich immer gedoppelt. Generell, wenn er im Strafraum ist, dann finde ich, kann der oft, wenn man ihn dann halt trotzdem anspielt, schafft er es dann halt vielleicht nicht gar nicht den Ball aufs Tor zu bringen, aber ihn halt nochmal zu verlängern. Wenn dann da halt einer der Außenverteidiger einläuft, kann das immer ein Faktor sein. Oder wenn man ihn halt gar nicht anspielt, ist dann halt einfach auf dem Rückraum noch jemand frei. Und auch diesen Spieler hat halt Fortuna ganz selten gefunden, was halt auch damit zu tun hatte, dass man halt ganz selten überhaupt mal wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen ist, weil man sich wirklich, wenn man den Ball hatte, sehr viel Zeit genommen hat und wirklich super geduldig aufgebaut hat, was ich aber trotzdem auch okay fand, so das, ne, weil Schalke hat hochgepresst, Schalke hat richtig gut gepresst, so das war wirklich nicht einfach gegen eine Mannschaft mit viel Qualität, die halt auch, wie wir in der Rückrunde gesehen haben, die diese Qualität in den Heimspielen auch immer wieder auf den Rasen bekommt und dann einen Haufen Punkte geholt hat. Das halt zu überspielen und da halt keine Fehler zu machen, das war halt wirklich nicht einfach. Von daher war ich absolut zufrieden damit, dass Fortuna das so geduldig gemacht hat und dass man eben dann auch mit diesem 0-0 in die Halbzeit gekommen ist, weil ja, es war halt wirklich eben schwer, Räume zu finden. Man hätte sie mit Sicherheit finden können, aber es war eben super schwer, diese Räume zu finden gegen Schalke, die halt eben auch über den ganzen Platz Manndeckung betrieben haben. Und dass das ja viele Gegner vor Probleme stellt in dieser Liga, das wissen wir ja nicht zuletzt deswegen, weil das ja auch eine Methode ist, die Fortuna und die Daniel Thun immer sehr, sehr gerne angewandt hat und die dann auch immer mal dafür gesorgt hat, dass, glaube ich, der ein oder andere Trainer mal in der Pressekonferenz relativ patzig war hinterher. Da kann man halt eben schon viel mit neutralisieren und zerstören und das hat dann eben auch mal die Fortuna am eigenen Leib erfahren müssen, dieses Wochenende.
Ja, tatsächlich hat das ja auch dazu geführt, dass Schalke alles dicht gemacht hat, dass zum Beispiel dann ein Zollis mal probiert, ins Zentrum auszuweichen und dann noch zu so einem Distanzschuss kommt, also in so einem Raum, wo man ihn eigentlich sonst weniger sieht. Aber auch all das hat einfach nicht dazu geführt, dass man zur Halbzeit irgendwie davon sprechen konnte, dass eine der beiden Teams ein Tor verdient gehabt hätte. Und auch, weil es einfach keine so qualitativ hochwertigen Chancen gab, wie es die dann im zweiten Halbzeit gab.
Ja, stimmt. Ich glaube, gerade Zollis hat es wirklich auch extrem frustriert. Also ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit ist er teilweise im eigenen Sechserraum aufgetaucht, um sich halt irgendwie mal den einen oder anderen Ball zu holen, vielleicht auch einfach um die Abwehrformation der Schalke halt irgendwie mal auseinanderzuziehen, weil wenn er halt da verfolgt wird, bringt das natürlich irgendwie schon eine gewisse Unordnung rein. Aber ich glaube, die wirklichen Lücken hat es dann letztendlich doch nicht aufgerissen und die Schalke haben es dann schon einfach auch sehr, sehr diszipliniert über 90 Minuten halt weiter durchgezogen mit dieser Art Verteidigung. Und ja, so muss man dann halt einfach irgendwie in die Pause gehen und sagen, ja gut, keine Ahnung, 0-0, alles noch drin. Wir passen vielleicht noch die ein oder andere kleine Sache an und können es dann hoffentlich in der zweiten Halbzeit gewinnen.
Ist ja auch eigentlich richtig. Du hast ja viel davon gesprochen, dass Fortuna geduldig bleibt. Wir haben das ja jetzt auch in schon Spielen gesehen, dass man ganz häufig jetzt zu Null gespielt hat. Ja, dann brauchst halt nur diese eine Aktion und dann finde ich es auch vollkommen verständlich, dass man zur Pause nichts auf dem Platz ändert, also keine Wechsel vornimmt. Was zum Beispiel zum Tor führen kann, genau, sind Standards.
Fast mit also, Wiederanpfiff.
Ja, genau.
Ja. Ja, wiederum Ecke, Vermey köpft aus sehr guter Position, zu zentral. Da hatte er vorher auch nochmal so eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er abzieht, statt Zöllis den Ball in den Lauf zu spielen, in so einer Situation, wo es so ein Ping-Pong-Ball ist. Hat sich wieder ein bisschen, ja, ist natürlich irgendwie unglücklich dann, ne? Und dann kommst du so frei zum Kopfball. Wir hatten uns in dem Moment gewünscht, dass André Hoffmann den Kopfball nimmt.
Ja. Ja, es ist natürlich so, alle haben die große Hoffnung, dass irgendein Knoten geplatzt ist da letzte Woche, aber diese Hoffnung hat sich auf jeden Fall in diesem Spiel gegen Schalke nicht bestätigt.
Ja, ich werde bestimmt später in dieser Folge nochmal mein wöchentliches flammendes Plädoyer für May halten. Lass ich an dieser Stelle jetzt
wir
mal.
Wir sprechen ja jetzt gerade auch von Toren. Oder
ja, so, schon. Ne? Also man darf auch diesen, also ich will es jetzt nicht an dieser einen Situation festmachen. Ich fand insgesamt, dass es so ein paar Situationen gab, wo es mir gar nicht darum geht, dass es daraus ein Tor entsteht, aber dieser Kopfball bei diesem Eckball, der steht halt einfach schon für Vincent Vermey der Rückrunde. Also, dass der so zentral kommt und für Müller dann auch null Probleme darstellt. Es muss ja nicht direkt zum Torerfolg führen, aber es kann ein bisschen gefährlicher werden nach der Aktion.
Auf jeden Fall. 100% Zustimmung.
Ja, gefährlich wird es dann auf der anderen Seite in Person von Kenan Karaman zu gefährlich. Ausgerechnet Karaman. auf der anderen Seite ja auch einfach der Torschütze vom Dienst für den FC Schalke 04. Ist schon auch ein bisschen Zufall dabei, dass Kenan Karaman in der Situation den Ball so bekommt, oder? Also natürlich will dieser wollen, also ist es so gedacht, dass der weite Einwurf abgelegt wird. Aber also ich glaube, so hundertprozentig kriegt diese Ablage, ich glaube, ist das Top? Nein, das ist Terodde, ne? Ja, also der kriegt die nicht immer genauso auf Kenan Karaman, wie er sie in dem Moment bekommt. Und der Rest ist halt einfach super gemacht von Kenan Karaman. Also, oder würdet ihr da jetzt irgendwen besonders hervorheben, wer da einen Fehler gemacht hat in Düsseldorfer Sicht?
Nee, hervorheben würde ich niemanden, aber ich würde es allen, die drumherum stehen, halt ankreiden, weil es ist halt eine statische Situation, es ist halt ein Einwurf, dass man, dass, wenn die Schalker sowieso schon das ganze Spiel lang 30, 40 Meter lange Bälle, lange Flugbälle auf Top und Karaman und Terodde spielen, die Karaman dann verarbeiten soll, ist ja eigentlich auch klar, was da passieren soll. Du hast halt eine, ich glaube, du hast eine 5 gegen 2 Überzahl da und letztendlich ist halt, ja, es ist halt irgendwie so ein kollektives Versagen, ne? Da ist da macht niemand alleine singulär irgendwie wirklich einen großen Fehler, aber alle könnten halt irgendwie zusammen, kollektiv halt irgendwie etwas besser und etwas näher am Mann sein, könnten halt ein bisschen schneller reagieren, könnten irgendwie ein bisschen griffiger, ein bisschen giftiger sein, aber letztendlich betreiben die dann halt, ja, es ist halt so eine Art kollektives Ballwatching, also alle schauen halt irgendwie auf den Ball und schauen aber halt nicht auf die wirklich auch wenigen Gegenspieler, die sie da halt um den Strafraum herum beschäftigen. Und deswegen kann dann halt Karaman halt eben so aufdrehen und macht das dann natürlich wirklich ziemlich gut. Kastenmeier sieht halt irgendwie auch nicht so richtig perfekt aus in dieser Situation, weil der Ball doch einigermaßen zentral kommt. Aber ihm wird natürlich auch genau die Sicht halt irgendwie weggenommen. Und deswegen würde ich ihn da halt eigentlich mal komplett freisprechen. Super ärgerlich, dass man ja schon auch wirklich aus dem, also gerade dann auch in dieser zweiten Halbzeit, also komplett aus dem Nichts halt dieses Tor kassiert, würde ich sagen.
Ja, aber es ist trotzdem so, dass man sagen muss, Fortuna lässt natürlich, also es liest sich statistisch dann immer so, ja, 14 zu 12 Torschüsse, lässt viele Torschüsse zu, aber 7 von den Schalker Torschüssen gehen halt gar nicht aufs Tor und 5 werden davon auch geblockt. Und das ist halt einer von den 2 Schüssen, die aufs Tor gehen und der ist halt drin. Trotzdem sage ich, ich möchte eher hervorheben, dass man dann halt auch die anderen gefährlichen, möglicherweise gefährlichen Schüsse eher blockt. Und das ist halt dann dieser eine Schuss, der einfach den Karaman super macht und wo die Ablage auch nicht immer funktioniert. Und dann fängt man halt mal wieder ein Tor. Man kann ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man immer zu Null spielt. Trotz allem habe ich in dem Moment nicht so gedacht, dass das jetzt so einfach zu drehen wird.
Ja, zumal Schalke ja auch wirklich jetzt gerade in der Rückrunde einige Heimspiele zu Hause mit 1-0 gewonnen hat und ja auch durchaus schon gezeigt hatte, dass sie halt hinten und auch generell in der Defensive wirklich gut stehen in diesem Spiel, dass dann noch gegen ja diese große Fanmacht in der Arena, die ja wirklich auch absolut danach gelächzt hat, dass man da den wahrscheinlich letzten nötigen Sieg holt in der Saison, um endgültig den Klassenerhalt feiern zu können, dass man da halt irgendwie noch gegen ankommt. Ja, da fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schwer irgendwie davon irgendwie noch auszugehen in dem Augenblick, aber uns hat ja, glaube ich, alle dann auch ein wenig optimistisch gestimmt, dass man kurz danach immerhin auch reagieren konnte mit einem Wechsel, weil Ao Tanaka wieder genug Luft hatte nach seiner Blinddarm-Operation, um mal 30 Minuten für die Fortuna auf dem Feld zu stehen, und das hat dann ja eben auch dafür gesorgt, dass dass man halt einfach im Mittelfeld sofort die Überhand gewonnen hat. Und Tanaka konnte nach dieser Verletzungspause sofort ein Faktor sein, kommt ins Spiel in der 62. Minute für Johannesson, und ja, das macht die Mannschaft im Augenblick auf jeden Fall wirklich einfach ein ganzes Stück besser, ne? Also zum einen, weil Tanaka anscheinend wirklich einfach genau in seiner Form anknüpfen kann, die er vor der Operation gehabt hat, und zum anderen haben wir ja wirklich auch alle durchaus in den letzten Wochen gesehen. Es gibt ja dann doch so 2 oder 3 Spieler, die Fortuna gerade so ein bisschen durchschleppt von der ersten 11, oder man kann ja wahrscheinlich sagen, Fortuna hat so 12, 13, 14 Spieler, die eigentlich wirklich die Qualität für die Startelf haben, und da gibt es halt einfach 2, 3, die gerade einfach ein Formloch haben, mit Vermey, mit Klaus und vor allen Dingen eben auch mit Johannesson, und dass man dann halt eben diesen Luxus hat, Johannesson rausnehmen zu können und dann nochmal mit Tanaka Qualität mit Qualität ersetzen zu können, ist halt ganz hervorragend und sorgt ja dann auch dafür, dass sogar relativ bald schon danach der Ausgleich fällt. Auch da hat man eigentlich schon, bevor es dann diese Ecke gibt, ja irgendwie schon eine relativ gefährliche Situation, als Vermey zu einem ziemlich unerwarteten, weiß ich nicht, Fallrückzieher, Seitfallzieher fast von der Grundlinie aus irgendwie ansetzt und dann auch Marius Müller im Schalker Tor damit überrascht. Der kann ihn aber irgendwie noch zur Ecke klären. Anschließende Ecke kommt rein. Jolly Device gewinnt das Kopfballduell, bringt den Ball besser als Vermey in der eigentlich deckungsgleichen Situation kurz davor. Geht an den Pfosten und letztendlich stehen dann, glaube ich, 3 oder 4 Fortuna-Spieler im 5-Meter-Raum und kein einziger Schalker, um diesen Rebound dann zu verwandeln. Und letztendlich ist es dann Tanaka, der den Ball aus kürzester Distanz über die Linie köpft. Und und danach ist Fortuna eigentlich auch weiterhin die überlegene Mannschaft, oder?
Ja, da hätte man das Spiel auch komplett zum Kippen bringen können. Ja, schade. Ich wäre nicht verdient gewesen, dann, aber ja. Ich meine, wir reden jetzt hier mal nicht von verdient oder unverdient, aber da hatte man, Rösler würde Momentum sagen. Man hatte das Momentum auf seiner Seite nach dem Ausgleich.
Ich möchte noch eine Szene ansprechen, die ich leider chronologisch nicht mehr so richtig einordnen kann. Deswegen tue ich das jetzt. Tim, ich habe ja mit Lou zusammengeguckt, deswegen weiß ich da schon, was er davon denkt. Aber ich denke, es war eine Szene in der zweiten Halbzeit. Es wird ja irgendwann mal, zieht Ciolis in den 16er rein und kommt zu Fall und der Schiri winkt ab und guckt es sich auch nicht nochmal an und dann kommt irgendwann random eine Wiederholung eingespielt, wo es einfach so aussieht, als würde ein Schalker den Ciolis abräumen und dann wird auch kommentarlos weiter kommentiert, quasi.
Ja, und diese Wiederholung war halt 5 Minuten später, ne? Und ich würde das einordnen, so ungefähr 75. Minute, bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher.
Ich habe es
zwischen der 70. und der 80. Ja, hervorragend.
Ist die 82. Minute.
Aha.
Ich habe die Wiederholung auch gesehen und mir danach aufgeschrieben, es ist okay, da keinen Elfmeter zu geben. Okay. Ich kann es jetzt aber nicht nochmal sehen.
Ja.
Ja, kann man ich finde auch, das ist kein Glas.
Behalten für die Diskussion hinterher noch.
Ja. Genau, ich finde auch, wir können die Situation ja vielleicht irgendwie auch später nochmal beschreiben. Ja, im Grunde können wir sie auch jetzt nochmal beschreiben. Ne? Also ich würde da auch genau, wie Moritz sagt, halt mitgehen. Das ist schon eine Situation, wo ich vor allen Dingen auch bei dieser Wiederholung jetzt nicht sagen würde, dass das irgendwie klar ist, was man da sehen kann. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass dann Kontakt stattfindet und ein Kontakt, der wesentlich klarer ist als der Kontakt, den wir etwa 10 Minuten später noch sehen werden in diesem Spiel. Toll, es wird er halt in der Dynamik halt von hinten klar am Fuß erwischt und fällt halt deswegen hin. Also der Kontakt ist halt ursächlich dafür, dass er hinfällt. Hätte ich wirklich auch sehr, sehr gerne nochmal die ein oder andere Wiederholung gesehen und vor allem auch spannend, dass man das halt irgendwie dann in der Übertragung nicht gemacht hat. Und ob es da eine Kommunikation zwischen dem VAR und dem Schiedsrichter dazu gegeben hat, wissen wir natürlich nicht. Allerdings wurde da auch nicht abgewartet, sondern das Spiel ging einfach sofort weiter. Von daher glaube ich nicht, dass man da allzu lange drauf geschaut hat, falls man das gemacht hat. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man da festhalten, dass Schalke da wahrscheinlich schon auch ein bisschen Glück gehabt hat.
Ja, definitiv ist das eher ein Elfmeter als das, wo wir gleich noch drüber diskutieren. Das würde ich auch so sehen. Interessant ist wirklich, wie die Fernsehübertragung damit umgegangen ist. Also wie du gesagt hast, eine Wiederholung 5 Minuten später. Und wenn man dann im Nachgang sich nochmal Zusammenfassungen anguckt, zum Beispiel vom Sportstudio, da wird diese Szene gar nicht erst gezeigt. So. Ja. Schon interessant. Allerdings ist kurz zuvor. Weil du konntest das ja chronologisch nicht einordnen, würde ich noch gerne auf die 80. Minute eingehen, wo Ao Tanaka in einer Dynamik in den Strafraum eindringt, wo man nicht sieht, dass er gerade von einer OP irgendwie genesen ist und den Ball dann querlegt auf Shinter Appelkamp und der auch um ein Haar rankommt. Und das hätte wirklich ein ganz gut das entscheidende Tor des Abends werden können. Da muss man wirklich sagen, der eben eingewechselte Schalker Innenverteidiger, so ein ganz junger Spund van der, ich weiß, ich kriege den Namen nicht zusammen. Ich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Der grätscht da wirklich in höchster Not gerade noch Schinter den entscheidenden Zentimeter den Ball weg. Also das war schon auch eine richtig dicke Chance.
Van der Sloot,
genau. Ja, der schließt leider hinten ab, sodass dann Schalke nochmal vorne aufkommt. In der Nachspielzeit gibt es erst kurz vor dem vermeintlichen Elfmeter noch eine riesige Kopfballchance des jungen Uduragu. Also da hätte es gut und gerne, also da wird ja der Pfosten auch da wird der Pfosten ja noch geküsst, also ich glaube zwar, dass Kastenmeier wahrscheinlich da gewesen wäre, aber da hat sich schon angedeutet, dass Schalke nochmal eine Schlussoffensive startet und dann kommt die Szene, über die auf Schalke wahrscheinlich noch in ein paar Wochen geredet werden wird, weil sich...
Ich würde fast eher sagen, ich glaube, die Medien, die Schalke begleiten, werden da in ein paar Wochen noch drüber reden. Ich glaube... Sowohl die Schalker Spieler als auch die Schalker Fans haben das, glaube ich, eher dann, ja, scheinen das irgendwie ganz normal hingenommen zu haben, als das, was es halt auch gewesen ist.
Ich möchte noch mal kurz ich bin ja in diversen sozialen Fußballgruppen, weil ich ja ein Fußball-Junkie bin, organisiert in einer meiner Chatgruppen. Dieses Zitat muss ich nochmal zum Besten geben. Wurde nochmal darauf eingegangen, wie sehr sich die Schalker über diesen Elfmeterpfiff gefreut haben. Also das war ja wirklich, Marius Müller ist tatsächlich ja gesprungen, als hätten die gerade die Meisterschaft gewonnen. Mein Bekannter schrieb dann, die Schalker jubeln ja geradezu, als hätten die Zechen wieder aufgemacht. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung dessen, was da nach diesem Elfmeterpfiff los war bei den Schalker Spielern.
Ja, aber schon auch ein bisschen verständlich, ne? Also ich glaube, was es da für Schalke bedeutet hätte, da in der 90. plus 5. Minute das Spiel und damit wahrscheinlich dann irgendwie auch die Saison irgendwie zuzumachen und halt irgendwie dann diese Albtraumsaison halt irgendwie zumindest irgendwie auf einer positiven Note enden zu lassen und einfach sich selber und eben auch diesem ganzen Verein und diesem ganzen Umfeld diese Sorgen halt zu ersparen, die man jetzt halt trotz dieses 1:1 ja eben immer noch haben muss, also auch wenn das wohl ziemlich sicher reichen würde am Ende, aber du weißt es halt eben nicht sicher so, ne? Und du hättest dir halt eben mit diesem Sieg, den du damit ja relativ sicher in der Hand gehabt hättest, eben ja halt eben diese ganzen Sorgen und allein schon diese ganze nächste Woche Sorgen halt irgendwie ersparen können und das irgendwie noch vor den eigenen Fans. Also das ich kann das schon sehr, sehr gut nachvollziehen und auch wie unglaublich frustrierend das halt sein muss, dass man eben diesen Pfiff nicht bekommt. Ja, aber im Nachhinein finde ich, gehe ich da letztendlich auch in dieser Bewertung des Zweikampfs im Strafraum halt komplett mit. Also es gibt halt einen minimalen Kontakt, als die Flanke reinkommt von Kwasi an Uduragu, aber wirklich nur einen minimalen Kontakt. Der Kontakt ist in keinster Weise ursächlich dafür, dass der Spieler fällt. Und wenn ich mir dann hinterher von solchen Experten im Fernsehen wie Oliver Reck anhören muss, dass es ja eine absolut korrekte Entscheidung gewesen wäre, da auf Elfmeter zu entscheiden, da es ja einen Kontakt gab, das ist für mich einfach der allergrößte Bullshit-Argument. Ich hasse das, wenn ich mir das anhören muss.
Es wurde ja auch einfach, es gab einen direkt Kontakt von Tune gekontert.
Das ja, hat ganz, Tune ganz natürlich
dann wirklich nicht so stehen lassen.
Genau, aber ja, Fußball ist ein Kontaktsport. Fußball ist ein Kontaktsport. Das sehen wir doch bei jede Sekunde sehen wir, dass da irgendwelche hochgepumpten Körper gegeneinander prallen, sich umhauen, sich wegschieben, sich wegchecken und das sind keine Fouls. So, und wenn man dann aber im Strafraum, wenn es irgendwo dann einen minimalen Kontakt gibt, sagt man, es gibt einen Kontakt, also kann man auf Elfmeter entscheiden. Warum? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Sorry. Was macht mich richtig wütend und ja, von daher ganz, ganz großartig, dass der Schiedsrichter da eben nicht bei seiner Entscheidung bleibt, sondern sich nochmal rausbitten lässt und dann eben auch den Mut hat, gegen dieses Stadion dann halt eben nochmal ja, diese Entscheidung zurückzunehmen. Und ich finde, das ist eben auch durchaus, genau wie letzte Woche halt auch, im Geist der Regel, dass man solche Sachen halt eben nicht pfeift.
Vollste Zustimmung. Ich muss auch sagen, es wäre ein unberechtigter Elfmeter gewesen und es hätte mir auch für Joshua Kwasi, der nach seiner Einwechslung nicht ein wirklich glückliches Spiel abgeliefert hat, mir hätte das Herz gebrochen, wenn er da jetzt noch diesen Elfmeter verschuldet hätte.
Boah, Wahnsinn. Also kann man ja auch nochmal sagen. Ne? Also er wird da vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Auch das wird zurückgenommen. Ja. Gott sei Dank, die gelbe Karte hat er sich halt ein paar Momente vorher schon eingehandelt. Also er wirklich
wirklich verdient.
Furchtbares Foul direkt vor dem eigenen Strafraum halt geht. Also wo man sich wirklich fragt, so, boah, Junge, was denkst du dir dabei? Also der Ball ist wirklich nicht mehr zu erreichen und er rauscht da halt jemanden komplett um. Puh, also da muss man schon wirklich auch durchatmen und genau wie du sagst, Tim, sehr, sehr schön irgendwie für Kwasi, dass der da halt irgendwie nicht diesen maximal bitteren kurzen Arbeitstag gehabt hat.
Ja, wo ich dann auch im Nachhinein sage, man weiß natürlich nicht, wie die Geschichte des Spiels anders gelaufen wäre. Wir gucken nicht jeden Tag das Training, aber ich bin im Nachhinein dann doch zufrieden, dass Jordi de Weijs gestartet ist, weil er hat nicht wegen Kwasis Leistung, sondern wegen Jordi de Weijs Leistung. Er hat ein großartiges Spiel gemacht und tatsächlich wollte ich noch einmal darauf hinweisen, was für Luxusprobleme wir in der Innenverteidigung mittlerweile haben. Denn eine großartige Leistung am Pay-TV-Mikro vor dem Spiel hat Jamil Siebert auch noch abgeliefert, der wirklich ein großkotziges und augenzwinkerndes Interview gegeben hat, aber der am Mikrofon wirklich gezeigt hat, dass er momentan von vor Selbstvertrauen strotzt. Und ja, der ist ja nächste Woche wieder dabei.
Ja, wenn wir jetzt gerade bei Lobhube des Laien sind, möchte ich auch nochmal ganz kurz einfach einordnen, was Schinter schon wieder für ein Spiel abgerissen hat. Der ja seinen Nebenmann auf der Acht, da sind wir dann bei dem vielleicht momentan eher schwächelnden Johannesson. Schinter hat einfach doppelt so viele Pässe gespielt wie Johannesson und eben auch wieder diese entscheidenden Torschussvorlagen gespielt. 5 Stück davon, absolut krasser Wert und wieder eine 90-prozentige Passquote. Tanaka auch fantastische Passquote und so. Also da sind gerade bei Schinter läuft es richtig gut. Und vielleicht ist es dann auch schwierig für einen Johannesson, wenn er quasi den Schinter spiegelt. Die haben jetzt auch tatsächlich relativ auf einer, manchmal ist es ja ein bisschen verschobener, jetzt waren sie doch insgesamt eher auf einer Linie. Dann sieht man eben auch vielleicht ein bisschen blasser aus, wenn der Nebenmann all diese Pässe erstmal an die Bälle an sich zieht und diese Pässe so genau und scharf an den Mann bringt, daneben kann man vielleicht auch nur ein bisschen blass aussehen.
Was würdest du denn sagen? Haben wir dann nach der Auswechslung von Johannesson zu Tanaka unser Dreier-Mittelfeld der restlichen Saison gesehen?
Also ich finde es ja ganz wunderbar. Also ich würde mir, also nach der Einwechslung von Tanaka, da gab es ja nochmal einen Wechsel dann mit Marcel Sobotka. Aber ich kann mir vorstellen, weil ich meine, Tanaka spielt ja dann ein bisschen weiter hinten. Ne? Der ist ja dann eher so Spielt vielleicht ein bisschen mehr Sechser. Ich weiß nicht, ob dann Engelhardt ein bisschen weiter vorne spielt oder die eine Doppelsechs bilden. Das heißt, Tanaka ist ja schon auch nochmal ein bisschen anderer Spieler. Zumindest von wo er so seine Läufe, sein Spiel startet, würde ich sagen. Er geht ja durchaus mit nach vorne, aber er kann ja auch mit langen Pässen relativ viel Platz überwinden, relativ schnell. Und ich würde sagen, eher ja, aber wie fantastisch ist das bitte? Stellen wir uns vor, es starten Appelkamp, Engelhardt und Tanaka, dann haben wir halt einen Johannesson auf der Bank, der ja trotzdem ein geiler Zocker ist und der jetzt gerade vielleicht ein bisschen hinterherhinkt hinter seiner Form, der aber auch noch sehr, sehr jung ist. Ja.
Da würde ich mal direkt eine ganz andere Frage stellen. Also die für die Saison mag das ja durchaus sein. Also so von den reinen Formkurven würde ich das auf jeden Fall auch begrüßen, dass man da im Dreier-Mittelfeld auf Engelhardt, Tanaka und Appelkamp setzt. Aber im nächsten Spiel könnte man sich ja irgendwie auch direkt nochmal ganz andere Gedanken machen, denn Felix Klaus hat seine 5. gelbe Karte gesehen.
Ah ja, right.
Und auch wenn das in der derzeitigen Mannschaft, wie schon erwähnt, zwei Spieler sind, deren Formkurven eher nach unten zeigen, dass es vielleicht sogar auch die beiden Spieler sind, die in der derzeitigen Startelf am wenigsten Qualität generell haben, sind eigentlich, finde ich, Felix Klaus und Vincent Vermey die Spieler, die einfach absolut nicht ausfallen dürfen, weil es halt, ja, für Zollis kann man es eigentlich auch noch sagen, weil man die, weil man halt einfach für deren Position keinerlei Backup hat. Also man hat niemanden, der mit ordentlicher Qualität diese Position auch spielen kann. Und auch bei Vermey steht es ja eventuell auch noch an, genau wie für Emma. Die beiden stehen bei 4 gelben Karten, dass sie noch ein Spiel ausfallen werden. Und bei Klaus wird es jetzt halt eben das nächste sein. Und dann müssen wir, finde ich, halt schon irgendwie auch nochmal eine längere Unterhaltung darüber führen, wer kann denn auf der rechten Seite Felix Klaus ersetzen? Und ich finde, man hat das ja immer mal mit Jonas Niemetz versucht, sehe ich im Augenblick eigentlich gar nicht, weil er, glaube ich, eigentlich noch nie ein gutes Spiel als Startelfspieler gemacht hat. Also wenn er seine Qualitäten einbringt, dann eigentlich immer von der Bank. Dann immer, wenn er halt ein Rollenspieler ist und wenn er halt nicht so stark in ein System von 11 Spielern halt eingebunden wird, sondern wenn es darum geht, vielleicht irgendwie eine Führung zu verteidigen oder solche Sachen. Also ich glaube einfach in diesem abwartenden, ruhigen Aufbauspiel, das die Fortuna hat, wo sie halt in Ruhe irgendwas vorbereitet, wo sie sich einen Gegner auch mal vielleicht zurechtlegt. Ich sehe halt dann einfach nicht in diesem doch eben genauen Kombinationsspiel, das man dann in diesem Umschaltmoment braucht, sehe ich halt niemals nicht. Und in einem wirklichen Ballbesitzspiel zu Hause gegen Nürnberg, falls man das halt irgendwie wirklich aufziehen muss, sehe ich ihn noch weniger. Dann gibt es natürlich immer die Option Jastremski. Die beste Option wäre wahrscheinlich Zollis von links auf rechts zu ziehen. Das wäre dann am meisten Qualität für die rechte Seite.
Aber ist nicht jetzt bei Schalke aber dann auf Schinter, halt, Lou?
Genau,
ist nicht Schinter auch nach rechts
hin.
Gegangen?
Ja. Komme ich ja hin. Also es gibt halt, ne, es gibt die Möglichkeit,
das ist ja auch schon passiert.
Es gäbe die Möglichkeit, ja. Zollis da hinzustellen. Dann könntest du Jastremski links spielen lassen, aber dann hast du halt, bei Zollis ist halt auf links immer noch stärker. Du könntest Jastremski rechts spielen lassen, hat man auch schon versucht. Zumindest mal kurz, glaube ich, in der Rückrunde. Das hat auch nicht gut funktioniert. Und dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit, und das haben wir jetzt gegen Schalke in den letzten 10 Minuten gesehen, dass man vielleicht einen aus der Zentrale dahin schiebt. Und dann ist halt eben Schinter mit Abstand derjenige, der das halt am besten macht und der das halt eben gegen Schalke auch schon gemacht hat. Und der wäre, glaube ich, auch mein Kandidat dafür das Nürnberg-Spiel. Trotzdem, man muss halt irgendwie immer im Hinterkopf haben, dadurch beraubt man sich natürlich eben auch dieser Stärke von Schinter im Zehnerraum. Und Schinter wird dann wahrscheinlich, genau wie er es halt auf der linken Seite sonst auch machen würde, auch eher wieder in die Mitte ziehen. Und das heißt, man muss das dann alles so ein bisschen asymmetrisch auffangen. Zimmermann müsste dann wahrscheinlich ein bisschen vorschieben. ja, und man muss es dann halt irgendwie mit den Innenverteidigern und den defensiven Mittelfeldspielern halt irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen asymmetrisch so verschieben, dass man das alles ganz, ganz gut abdecken kann. Aber ich glaube, ja, Zimmermann ist natürlich auch nicht komplett prädestiniert dafür, diese ganze Schiene alleine zu bedienen. Also ein Emma auf der anderen Seite könnte sowas halt viel, viel besser. Ich glaube, ich würde aber trotzdem diesen Weg gehen.
Wäre zumindest denkbar, wie du schon gesagt hast, auch in seiner momentanen Form ist bei dem dünnen Kader, auf den wir jetzt wieder kommen, eine komplexe Aufgabe, Felix Klaus zu ersetzen. Ich habe mich dabei ertappt, als er seine fünfte gezogen hat, weil wir ja alle wissen, auf wen wir achten müssen, dass ich mich so ein bisschen gefreut habe, dass es halt zu diesem Experiment gegen Nürnberg kommen wird und nicht vielleicht im darauffolgenden Spiel. Ist ein bisschen kontraintuitiv, weil ich eigentlich dann doch immer von Spiel zu Spiel denke und denke, auch gegen Nürnberg kann man stolpern, aber irgendwie habe ich trotzdem in dem Moment gemerkt, dass ich gesagt habe, ja gut, dann setz halt gegen Nürnberg aus und dann bist du gegen Kiel wieder dabei. Aber da drohen ja noch andere Ausfälle, wie du richtig gesagt hast.
Ja, ich denke auch, die besten Optionen sind wahrscheinlich nach und nach immer auf jeweils einen dieser Spieler zu verzichten und vielleicht möglichstenfalls in den Heimspielen, wo man dann halt irgendwie zur Not irgendwie auch mal mit einem oder zwei Ausfällen halt irgendwie genug Qualität auf den Rasen bekommt, um das halt irgendwie auch ansonsten gewinnen zu können und dann halt hoffentlich mit voller Kapelle gegen Kiel spielen zu können. Ja, aber damit dieses Spiel überhaupt irgendwie die Wichtigkeit behält, die wir uns alle wünschen, müssen wir ja vor allen Dingen jetzt eben auch erstmal nächste Woche, beziehungsweise diese Woche Freitag schon, die eigenen Hausaufgaben machen. Und das heißt, man muss das Heimspiel gegen Nürnberg gewinnen. Ist aber schon jetzt auch durchaus einigermaßen kurios, dass man ja am Freitag gegen Nürnberg spielt, während parallel Hamburg gegen Pauli spielen, oder Moritz?
Was heißt kurios? Also erstmal hätte ich mir gerne auch das Spiel da in Hamburg angeguckt. Und als HSV wäre ich, glaube ich, sehr verzweifelt. Als Fortuna kann man das Spiel ja eigentlich sehr entspannt sich angucken. In die eine Richtung kann man noch hoffen, dass St. Pauli, wenn sie verlieren, so niedergeschlagen sind, dass sie nur noch verlieren und man doch noch vorbeizieht mit einer Dreier-Siegesserie. Wenn St. Pauli gewinnt, ist der HSV, sollte man selber gewinnen, ist man sicher Dritter. Also ist vor allem, glaube ich, einfach ein spannendes Spiel, würde ich sagen. Oder wolltest du auf was anderes noch hinaus?
Nee, ich meinte vor allen Dingen das, also dass man dann halt irgendwie diese beiden Spiele, die ja jeweils eine Wichtigkeit für die jeweils andere Paarung eben auch haben, dass man die halt auf den Freitagabend parallel legt. Und ja, genau, und speziell, dass eben halt der HSV halt eben in dieser undankbaren Lage ist, dass eigentlich jedes Ergebnis im Parallelspiel und fast und im Grunde auch alles außer einem eigenen Sieg im eigenen Spiel eine Katastrophe darstellt. Da möchte man nicht so richtig tauschen.
Naja, ich meine, letztlich, wir sind am drittletzten Spieltag. Man hat ja schon irgendwann vor ein paar Jahren aufgehört, den vorletzten Spieltag alle Spiele parallel anzupfeifen. Daher, keine Ahnung.
Ist doch nett,
genau, in den letzten Wochen war es jetzt irgendwie immer so, einer von den Vieren da oben musste vorlegen, die anderen mussten nachlegen und war jetzt schon in beiden Positionen vor- und nachlegen zu können. Deshalb, ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Spiele parallel sind, auch wenn man dann nur eines von beiden gucken kann. Und da ist natürlich die Wahl relativ einfach, weil dieses Hamburger Derby hat natürlich für jeden Fußballfan in der Konstellation, in der es jetzt ausgetragen wird, einen gewissen Reiz. Also, aber egal. Ja, Hauptsache, das
könnte für die HSV, könnte für den HSV die beschissenste aller Zweitligasaisons werden, so, ne? Damit das ja irgendwie eigentlich die Saison schon wieder so gut gestartet waren. Naja.
Ja, auf jeden Fall.
Mal und sehen, was die Fortuna noch macht.
Ja. Richtig.
Ja.
Ja, also für den HSV könnte es und wird es wahrscheinlich auch ein relativ bitterer Abend werden am Freitag. Und zu einem gewissen Teil müssen wir das natürlich auch hoffen, weil das eben bedeutet, dass die Fortuna ihr Heimspiel gewinnt. Und das sollte sie in jedem Fall tun, um sich weiter in der durchaus günstigen Ausgangsposition für den Relegationsplatz zu halten. Dafür gilt es halt eben, das Spiel gegen Nürnberg zu gewinnen. Die Nürnberger befinden sich gerade im freien Fall durchs Tabellenmittelfeld und geraten jetzt etwas unerwartet letztendlich doch noch ein bisschen in den Abstiegskampf hinein. Stehen jetzt auf einmal noch hinter Magdeburg und Schalke ebenso mit 37 Punkten und haben nur noch 5 Punkte Rückstand auf Platz 16. Und müssen sich da jetzt eben wirklich nochmal umgucken.
Ja, ganz kurz reingrätschen, haben auch mit Abstand das schlechteste Torverhältnis all der Vereine, die jetzt zwischen 16 und 11 sind.
Ganz genau. Also, und die Formkurve zeigt halt eben auch nicht gerade nach oben. Man hat einen Punkt aus den letzten 6 Spielen geholt. Die letzten 4 alle verloren. Dazu noch alle ohne eigenes Tor. Also es sieht wirklich nicht allzu gut aus. Und es deutet halt alles darauf hin, dass man wahrscheinlich auch noch von den letzten 3 Spielen, um wirklich sicher zu sein, halt 1 gewinnen sollte. Und die Formkurve deutet aber halt eben genau eben in die gegenteilige Richtung. Und man kann wahrscheinlich gar nicht müde werden zu betonen, was das für eine Wichtigkeit eben auch für die Nürnberger hätte, wenn sie jetzt halt endlich den Klassenerhalt eintüten könnten. Denn eigentlich war halt die ganze Saison eher ein positiver Vibe aus Nürnberg zu vernehmen. Also mit relativ wenig Möglichkeiten hat man eigentlich die ganze Zeit endlich mal ohne große Sorgen im Tabellenmittelfeld irgendwie verbringen können. Die Saison hat irgendwie auch immer mal relativ erfrischenden Ballbesitzfußball sogar gespielt. Der Trainer Christian Fjell wurde teils sogar als neuer Trainer beim HSV mal ins Spiel gebracht. Das sah irgendwie alles ganz positiv aus. Und vor allen Dingen konnte man sich eben darauf freuen, dass man wahrscheinlich das nächste Mal, also die nächste Saison, das allererste Mal seit vielen Jahren mal wieder ohne Auflagen der DFL würde zubringen können, da sich mit den Verkäufen von Nathaniel Brown, der schon feststeht, der nach Frankfurt gehen wird, und dem Verkauf von Can Usun, der halt noch nicht feststeht, der aber sehr, sehr sicher den Verein eben auch in die Bundesliga oder zu einem anderen großen Verein verlassen wird. Das stand halt eben schon ins Haus. Man kann da, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass die Nürnberger da 10 bis 15 Millionen einnehmen werden in diesem Transfersommer. Das heißt, man kann mit einem Mal alle Auflagen der DFL halt hinter sich lassen und kann Schulden bezahlen, kann irgendwie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einkaufen gehen und kann dann halt endlich wieder diese Kraft entfalten, die man halt eben als Traditionsverein schon hat. Also ich würde mir schon vorstellen, dass ab der nächsten Saison langsam aber sicher Nürnberg wieder so eine Art Player halt einfach in der zweiten Liga werden könnte und nicht mehr so eine Art größere graue Maus, die sie halt in den letzten Jahren gewesen sind. Wie gesagt, dafür muss man halt aber eben die Klasse halten und wird es halt versuchen, mit einem Sieg gegen Düsseldorf am Freitag zu tun. Es deutet aber eben wirklich nicht allzu viel darauf hin, da man wirklich zuletzt offensiv komplett harmlos gewesen ist. Es zeigen sich speziell in den letzten Spielen große Probleme im kollektiven Anlaufverhalten. Also das Pressing funktioniert einfach nicht so gut. Es gibt immer wieder Lücken, durch die Gegner durchspielen können. Und gerade so eine Mannschaft wie Fortuna, die das halt sehr geduldig macht, die da im Mittelfeld diese große Qualität hat, muss und kann da auf jeden Fall halt eben auch was rausholen, glaube ich. Also das kommt der Fortuna wirklich entgegen. Dazu kommt, dass man deutlich weniger läuft und deutlich weniger intensiv läuft als im Liga-Durchschnitt. Auch das sind ja eigentlich immer Gegner, die der Fortuna eher entgegengekommen sind, wenn man halt nicht so niedergerannt wurde. Das ordentliche Ballbesitzspiel, was man vor allen Dingen in der Hinrunde noch gehabt hat, läuft halt einfach kaum noch. Man hat jetzt umgestellt, versucht jetzt dann doch eher mit Umschaltfußball oder mehr mit Umschaltfußball, wartet mehr ab, scheint aber auch wirklich überhaupt nicht zu fruchten. Man kann eigentlich festhalten, dass man jetzt an Spieltag 32 noch auf der Suche ist nach einer Art neuen Identität und die eben bisher nicht gefunden hat. Und auch wenn die Fortuna dann vielleicht den ein oder anderen personellen Ausfall hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Fortuna dieses Spiel nicht gewinnt. Von daher würde ich sagen, können wir da durchaus optimistisch in dieses Spiel gehen. Würdet ihr da mitgehen?
Ja, ich frage mich ja gerade so ein bisschen.
Unbedingt.
Ja, schon. Genau. Ich wollte
euch aber frag dich gegebenenfalls.
Ich wollte euch das gegebenenfalls noch fragen, ob ihr das Gefühl habt, dass bei Fortuna gerade insgesamt eine kleine Formdelle da ist mit diesem Nürnberg-Spiel, mit diesem jetzt Schalke-Spiel und davor gegen Fürth, nicht gegen Nürnberg, dass gerade nicht alles so leicht gelingt wie zuletzt. Ob es da jetzt quasi wieder eine Formdelle auszubügeln gilt oder ob es einfach die Spiele an sich eher für sich stehen und man eigentlich in der Verfassung ist, Nürnberg mit mindestens 0-2 wieder nach Hause zu schicken.
Formdelle. Also ich muss sagen, ich glaube daran, dass man in den letzten zwei Spielen tatsächlich auch auf einen Gegner getroffen ist, der zu Hause halt einfach auch bedingt durch das Publikum eine Macht ist. Da kann man dann auch mal einen Punkt liegen lassen. Und einen zweiten Gegner hatte, der vielleicht ein bisschen zu weit unten in der Tabelle für das steht, was sie eigentlich können, also mit Fürth. Und da hat man
auch noch zwei.
Genau, die haben jetzt halt auch 5 Tore in Wiesbaden gemacht. So. Von daher, Nürnberg ist halt einfach momentan nicht nur formschwach, sondern das geht ja schon eine ganze Weile so. Also ich habe mir jetzt mal angeguckt aus den letzten, wenn man jetzt mal 11 Spiele nimmt, hat Nürnberg 9 Punkte geholt und Fortuna 25. Also ja, klar, ist immer gefährlich, wenn man so haushoher Favorit ist, aber so kann man dann immer vor jedem Spiel mahnen. Also eigentlich müssen sie das am Freitag gewinnen. Wenn sie das nicht gewinnen, dann kann man auch nicht mehr über Aufstieg reden. Punkt.
Das stimmt so nicht, aber
ja, klar, aber ich meine, als wenn man ja den Anspruch auf den
Ja, eine weitere Sache, die mich sehr optimistisch stimmt, ist halt einfach, dass verständlicherweise mit 18 Jahren sich halt Can Uzun die erste wirkliche Formdelle halt irgendwie nimmt in dieser Saison. Wenn er halt nicht die Tore schießt oder vorbereitet, dann kommt halt Nürnberg eigentlich kaum zu Toren. Also und dass halt so jemand dann irgendwie, der halt so jung ist, dass dem dann halt am Ende von so einer Saison dann halt irgendwie doch mal die Konstanz und die Form fehlt, ist ja verständlich. Und ich sehe das jetzt nicht am Ende von so einer langen Saison für so einen jungen Spieler halt irgendwie auf einmal wiederkommen. Also das heißt natürlich nicht, dass der nicht trotzdem mit zwei genialen Momenten irgendwie 2 Tore machen kann am Freitag. Aber da gibt es andere Szenarien, die ich halt für wahrscheinlich halte. Und ich glaube, um noch auf deine Frage so ein bisschen zu antworten, Moritz, ich glaube, dass beides halt vielleicht so ein bisschen richtig ist. Also ich glaube schon, dass die Fortuna vielleicht nicht mehr ganz in dieser hervorragenden Form ist, die sie halt während Teilen dieser 6 Spiele-Siegesserie halt irgendwie gehabt hat. Aber das ist eben auch ganz normal. Also auch ein Zolles hat zum Beispiel, auch wenn der immer noch unglaublich wichtig ist und viel Gefährlichkeit ausschreit und so, aber der ist nicht mehr auf dieser unfassbaren Form, die er halt noch vor ein paar Wochen hatte. Und insgesamt die Fortuna halt irgendwie vielleicht auch nicht. Aber das ist halt gar nicht weiter schlimm, weil man ist halt immer noch gut genug und gut genug in Form, um halt trotzdem zumindest die nächsten beiden Heimspiele zu gewinnen und um eine echte Chance zumindest auch in Kiel zu haben. Von daher würde ich mir da wirklich nicht die größten Sorgen machen. Und Ja, und dass man da jetzt halt irgendwie gegen Fürth halt nur mal knapp gewonnen hat und gegen Schalke jetzt eben nicht, das ist einfach völlig normal. Also ich glaube, wir wissen alle, wie selten das vorkommt, dass in der zweiten Liga mal eine Mannschaft so viele Spiele am Stück gewinnt oder eben auch so viele Spiele am Stück ungeschlagen ist, wie die Fortuna das jetzt ist. Aber gerade eben diese Siegesserien, so, das kommt halt nicht häufig vor. Das ist ein Zeichen von extrem hoher Qualität, wenn man sowas mal schafft. Und dass man dann nach 6 Spielen mal irgendwo unentschieden spielt noch dazu bei so einer Mannschaft wie Schalke mit dieser Qualität, die sie halt eben in der Rückrunde, wie jetzt schon häufig erwähnt, eben auch in den Heimspielen immer auf den Rasen bringen. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig im Rahmen. Es ist halt einfach nur ärgerlich, weil es halt so nett gewesen wäre, wenn man halt eben auf Schlagdistanz an Kiel dran gewesen wäre nach deren Vorlage, ist man aber nicht. Aber das ist eben halt völlig in Ordnung und man hat ein weiteres Mal nicht verloren, man ist ein weiteres Mal extrem hinten sehr, sehr stabil gewesen und ich glaube, das wird absolut ausreichend sein, wenn man nochmal so eine Leistung zeigt, um halt letztendlich dann auch das Spiel gegen Nürnberg zu gewinnen und dann eben auch 2 Wochen später gegen Magdeburg und das ist dann halt das, was dann irgendwie erstmal ausreichen muss. Alles Weitere ist dann halt irgendwie noch die theoretische Kirsche oben auf der Torte.
Genau, man wird nämlich auch sehen, wie Kiel jetzt mit diesem Rückschlag umgehen wird und ob da jetzt auch momentan vielleicht dann doch Gedankenspiele losgehen, dass man viel zu verlieren hat.
Ja, da wird es, glaube ich, auch viel von der personellen Situation abhängen. Also da müsste man, glaube ich, auf 1-2 Spieler verzichten wegen Sperren und da mussten die, glaube ich, weiß ich, ich glaube auch 2 oder 3 Mal schon in der ersten Halbzeit wechseln wegen Verletzungen, ja. Alles bei Schlüsselspielern. Wenn die halt alle zurückkommen, glaube ich, wird letztendlich Kiel sich da auch nicht großartig beirren lassen in den nächsten Spielen. Muss man aber mal abwarten.
Also auf Kiel schauen wir dann ganz ausführlich neben dem Spiel gegen Nürnberg, was wir analysieren werden, dann nächste Woche. Da wollen wir mal nicht zu weit vorgreifen.
Richtig, ganz genau. Das ist doch auf jeden Fall was, worauf ihr euch freuen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schaltet deswegen, nicht nur deswegen, aber unter anderem auch deswegen, gerne auch nächste Woche wieder ein.
Eine gute Woche.
Ciao. Ciao.